Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, dem 16. Mai 2026. Ich freue mich, dass Sie da sind, in aufgewühlten Zeiten, aber hoffentlich erholt nach Auffahrt und ein paar ruhigen, vielleicht auch besinnlichen Stunden. Die Dramatik, die Dynamik, die sich gegenwärtig abspielt, so etwas habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Umbrüche, Zusammenbrüche, wohin das Auge blickt, international, der Außenpolitik, da erleben wir gerade eine Neuformatierung der Weltordnung, könnte man sagen, Rivalitäten, die Raubtierstaaten, die da ihre Reviere abstecken, allerdings mit militärischer Macht allein auch nicht immer durchschlagen. Das ist bei aller Brutalität und Fürchterlichkeit dann der Auswirkungen insofern auch eine gute Nachricht, als es eben zeigt, dass auch die Großen mit Gewalt alleine, mit der Brechstange nicht zum Ziel kommen. So bleibt man zur Zusammenarbeit, zur Diplomatie verdammt. Und das Bedauernswerte der letzten Jahre hat ja darin bestanden, dass vor allem auch auf westlicher Seite man jegliches Gespräch mit den anderen verweigert hat und allzu sehr aus einer bequemen Haltung des überheblichen Moralismus in der Weltgeschichte herumpredigt, ohne allerdings sich dafür einzusetzen, dass eben die Kriege und Konflikte, die häufiger werden, die jederzeit ausbrechen können, anstatt sich eben dafür einzusetzen, diese Konflikte kleiner zu machen, hat man sie größer gemacht. Und das ist ja eigentlich eine Absurdität, könnte man fast sagen, dass es einen amerikanischen unkonventionellen Politiker braucht, der zumindest diese Gewissheit wieder auf die Agenda gehoben hat, dass eben auch Diplomatie eine Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass Kriege und Konflikte ausgeschlossen werden. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in einer Periode, in einer Übergangszeit leben, in der eben solche Konflikte wahrscheinlicher werden. Vor allem, weil nicht so ganz klar ist, wo hören die Einflusssphären der einen auf und wo beginnen die der anderen. Und das wird noch ziemlich viel Erschütterungen da zu beobachten geben. Und dann natürlich die Frage, wie verhält man sich als kleinerer Staat, vor allem auch die ehemaligen Supermächte Europas, die da nicht mehr in der Lage sind, mit Macht alleine Fakten zu schaffen. Die müssen sich neu ausrichten in der Außenpolitik. Auch da wird man moralisierend in dem Sinn abrüsten müssen oder beim Moralismus abrüsten müssen und mehr Realismus spielen lassen. Es wird auch wichtig, dass neutrale Staaten wie die Schweiz oder Österreich ihre Dienste anbieten können. Denn wir sehen es ja jetzt schon, dass andere Staaten hier aufrücken, die versuchen, schlichtend sich anzudienen. Und es ist auch ein bezeichnendes Schlaglicht, dass eben in Europa diese Friedensmacher so kaum zu sehen sind, zumindest nicht in den etablierten Teppichetagen der Politik. Aber auch innenpolitisch, in der inneren Dimension, erleben wir Interessantes, auch Dramatisches, nämlich eine Art Wende des Zeitgeists. Die letzten 40 Jahre, ich habe das natürlich miterlebt, viele von Ihnen auch, standen im Zeichen, wenn man so will, des Triumphs der linksgrünen Weltanschauung im Gefolge von 1968. Im Moment leben wir in einer Umbruchszeit, dass eben das Konservative zurückkehrt. Die Wirtschaft steckt in Schwierigkeiten, Konflikte. Und das ist klar, dann werden bestimmte hochfliegenden Ideen und Strategien zurückgefahren und man beschäftigt sich mit dem Naheliegenden, mit dem Unmittelbaren, mit dem Existenziellen. Und der Zeitgeist ist jetzt schon deutlich konservativer geworden, vor allem auf Seiten der Wähler, die da auch anrennen und protestieren gegen das, was sie als die Abgehobenheit der politischen Eliten diagnostizieren, die eben in den letzten 30, 40 Jahren sich mehr oder weniger blind an der Macht abgewechselt haben. Also eine unsichere, eine stressige, eine gefährliche Zeit. Was sind die Schwerpunktthemen in unserer Deutschland-Ausgabe? Kind oder Karriere? Beides geht nicht. Daniela Niederberger mit einem Kontrapunkt zu einer gesellschaftspolitischen Frage, die in den letzten Jahren ziemlich dogmatisch beantwortet wurde. Kind oder Karriere? Die falsche Frage. Kind und Karriere. Und der Staat, die Gesellschaft müssen alles daran setzen, um die Kompatibilität möglich zu machen. Unsere Autorin sagt, das war ein Irrglaube. Damit hat man sich überfordert und vor allem hat man den Frauen nicht zuletzt auch Sand in die Augen gestreut. Es sei besser, sich für das eine oder das andere zu entscheiden, wobei die Entscheidung zugunsten der Kinder vorzuziehen sei, der Entscheidung für die Karriere aus Sicht einer Frau, aus Sicht von Daniela Niederberger. Chance für Deutschland. Trump zieht Truppen ab. Endlich. Oscar Lafontaine mit einer Gegenthese zu den verschiedenen Kommentaren und Einlassungen, die Sie auf die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten gelesen haben, eben einige tausend Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Ja, das ist natürlich auch die Einladung, endlich wieder mehr Verantwortung wahrzunehmen. Ich habe mit dem deutschen Historiker, den ich sehr schätze, ich halte ihn für den mutigsten, einen der mutigsten, vielleicht den mutigsten deutschen Historiker, denn er ist ein konservativer Historiker, der in linken Zeiten überlebt und nicht aufgegeben hat, der immer wieder gegen den Strom geschwommen hat, mit Karl-Heinz Weismann, einem Publizisten, Buchautor, der nicht nur gestochen scharf schreibt, sondern auch so spricht, Autor der Jungen Freiheit, auch bei Cato. Wir haben eine ausgedehnte Konversation gehabt, die wird dann demnächst ausgestrahlt, seien Sie gespannt. Und da reden wir auch etwas über diese grundlegenden Orientierungsfragen für die Bundesrepublik von heute, natürlich auch angewandt dann auf die verschiedenen politischen Angebote und Parteien, die jetzt da in der Arena sich gegenüberstehen. Drei wandelnde Tote regieren Europa, dieses Thema, das uns ja dauerhaft beschäftigt, schon die ganze Woche. Merz, Macron und Starmer, drei Regierungschefs, die in den Seilen hängen. Joker trifft Khomeini, die bizarrste Begegnung der Comic-Geschichte. Urs Gehriger mit einer kulturgeschichtlichen, popkulturgeschichtlichen Facette zu dem trübseligen Thema des Irankriegs. Hatte gerade die Gelegenheit, mit einem iranischen Intellektuellen zu sprechen, der in Teheran unterrichtet, den Westen sehr gut kennt. Und ich bin immer noch etwas aufgewühlt von dem, was ich da gehört habe. Und wenn ich das zusammenfassen müsste, könnte ich sagen, da ist mir ein Abgrund von Hass auf den Westen entgegengetreten. Und bei allem Verständnis, auch für die Fehler und Versäumnisse und Abscheulichkeiten, klar, die im westlichen Namen passiert sind, im Nahen Osten, so hat mich doch frappiert, die absolut selbstkritiklose Unfehlbarkeitsallüre, die mir da bei diesem iranischen Gelehrten entgegentrat. Und interessant, einfach als Momentaufnahme, als authentische Facette aus der Wirklichkeit. Aber ich kann Ihnen sagen, nach diesem Gespräch hatte ich nicht das Gefühl, dass es eine besonders gute Idee wäre, wenn dieses Land, und der Mann, mit dem ich gesprochen habe, hat eine große Nähe zur jetzigen Regierung, wenn dieses Land tatsächlich in den Besitz von Atomwaffen käme. Obwohl auch da, man kann natürlich diskutieren, und wir haben in der Weltwoche auch schon den Gedanken einmal erwogen, was ist eigentlich die Auswirkung, wenn ein sogenannter Schurkenstaat, ob es dann tatsächlich auch einer ist, in den Besitz von solchen Waffen kommt. Kann das nicht auch eine zähmende Wirkung haben. Das ist möglich, aber es braucht dann schon viel Fantasie, wenn ich jetzt die Rhetorik, die ich da gehört habe, mit der Vorstellung zusammenbringen soll, dass Leute, die den Westen, die Israel so sehen, mit Atombomben ausgestattet werden sollen. Und da kann ich als kleiner, unmaßgeblicher Schweizer nur ein sehr großes Fragezeichen oder ein Alarmzeichen setzen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Das ist der Titel meines Editorials in der neuen Weltwoche. Da beschäftige ich mich mit dem Thema eben dieser sich auflösenden, sich verändernden Weltordnung und was es eben bedeutet für kleinere Staaten. Matthias Matussek porträtiert in einem glänzend geschriebenen Artikel den erfolgreichsten Talkshow-Host und Satiriker Amerikas, Greg Gutfeld, der mit beißendem Spott sich da den Aktualitäten annimmt. Und es ist ein wirklich absolut brillant geschriebener Aufsatz unseres Kollegen. Der Versuch, ein ganzes Volk zu strafen, die Sanktionen vermitteln den Russen die Botschaft, ihr gehört nicht mehr zu Europa. Der Westen begeht einen riesigen Fehler, das schreibt Walter Denz. Walter Denz, ein Schweizer Unternehmer, der lange in St. Petersburg tätig gewesen ist, der auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde für Völkerverständigung, heute eine einsame Stimme der ja eben friedlichen Koexistenz. Keir Starmer, der Brief von Matthias Matussek an den britischen Premier, etwas die Leiden und Schwierigkeiten auslotend, die diesen Regierungschef jetzt begleiten. Und daneben die bereits angesprochene Intervention von Oscar Lafontaine, Chance für Europa, der Abzug der amerikanischen Truppen. Wir haben übrigens in der Weltwoche immer auch Beiträge, die sich mit theologischen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel jetzt eine Bibelexegese vom früheren Pfarrer und Theologen Peter Ruch, der in zwinglianisch-protestantischer Tradition steht. Gute Politiker, böse Politiker. Bibelzitat: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf. Die Großen haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Psalm 2,1 folgende. Der Psalmdichter beobachtet, dass die Politik oft fehlgeleitet ist. Ja, wie wird das eigentlich in der Heiligen Schrift analysiert? Man muss gerade in den sehr wirren und verwirrten Zeiten zu den Quellen stoßen, zu den Urschriften, um vielleicht wieder etwas Halt zu finden. Der frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, könnte Minister werden in Sachsen-Anhalt. Da zeichnen sich ja auch politische Veränderungen ab. Und Sarah Wagenknecht ist gegen die AfD-Brandmauer. Der Teufel trägt AfD. Unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann, ein Interview mit Björn Höcke wird zum Grosserfolg und peinlich für die Mainstream und für die linken Medien. Die Sackgasse der Doppelbelastung, Kind oder Karriere. Ja, man solle sich entscheiden für die Kinder. Dies die Argumentation unserer Autorin. Profile der Macht, Jupiters Erdlandung von einem, der auszog, die Welt zu verändern. Gemeint ist Emmanuel Macron. Die Uhr tickt. Und zwar unerbittlich gegen die Bundesrepublik Deutschland. Annabel Schunke, unsere Autorin, mit einer Analyse zum Ist-Zustand, mit einer Standortbestimmung im Neonlicht. Den Aufstieg und Niedergang des britischen Premiers untersucht auch Francis Pike. Und ich habe einen Aufsatz formuliert, auch eine Art Erwiderung auf einen Text, den wir in der Weltwoche hatten, zu Peter Thiel, der Katechon aus dem Silicon Valley. Peter Thiels Ritt durch die Apokalypse. Auch in den deutschen Zeitungen lesen Sie einiges über diesen ursprünglich deutschstämmigen, jetzt amerikanischen Tech-Unternehmer, Multimilliardär, der bei ganz vielen unternehmerischen Aktionen vorne dabei war, nicht zuletzt bei der Gründung von PayPal zusammen mit Elon Musk, aber er war auch einer der ersten Investoren in Facebook, sitzt immer noch im Verwaltungsrat dieser Firma. Ihm gehört Palantir, das ist sozusagen Google für Spione. Und ich versuche, diese Person Peter Thiel, ich habe ihn ja schon mehrfach interviewt und jetzt auch in Rom getroffen während dieser Vorlesung, und ich versuche etwas sein Weltbild einzufangen und da vielleicht das eine oder andere Missverständnis zu zergliedern und zu widerlegen. Ja, lassen Sie sich darauf ein, wenn Sie sich dafür interessieren. Wir würdigen Anna Wintour. Julie Burchill tut das in ihrer Rubrik «Die interessantesten Frauen der Welt». Und Pierre Heumann beschäftigt sich mit einer Frage, die vor allem auf Internetportalen mit zunehmender Vehemenz und in meinem Gespräch mit diesem iranischen Gelehrten mir auch am Zoom bzw. am Telefon entgegenschlug. Genozid in Gaza? Fragezeichen. Kaum ein Staat wird moralisch so kompromisslos verurteilt wie Israel, doch viele der schwersten Vorwürfe halten einer Prüfung nicht stand. Die Argumentation unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann, der übrigens den amtierenden Regierungschef Benjamin Netanyahu sehr kritisch sieht und auch meinen Artikel, das Plädoyer für Groß-Israel als nicht die schlechteste Idee, ich glaube, ziemlich kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen hat. Wir haben hier natürlich auch eine Kultur des Meinungspluralismus in der Weltwoche. Jetzt aber Pierre Heumann zur Frage, kann man eigentlich von einem Genozid in Gaza sprechen? Und er kommt zum Schluss, dass dies nicht gerechtfertigt sei. Lesen Sie, wie er entsprechend argumentiert. Kommt Europa wieder ins Spiel? Jean-Daniel Rauch, ein bekannter, ein sehr erfolgreicher Schweizer Diplomat, der sich mit den aktuellen diplomatischen Veränderungen auseinandersetzt. Die EU öffnet die Tür zu Moskau, uneiniges Europa, die Amerikaner verhandeln, Schröder-Vorschlag tabu, Energiepreise steigen, Druck wächst. Das außenpolitische Telegramm, auch eine Situationsanalyse, sehr knapp und verdichtet auf engem Raum. Politische Studien, sanfter Autoritarismus über Macht, die nicht beim Namen genannt werden will. David Mamet, der bekannte amerikanische Drehbuchautor und Regisseur, der ja regelmäßig für die Weltwoche schreibt, analysiert den neuen, eben sanften Autoritarismus, der nicht im Stechschritt daherkommt, sondern die Menschen auf ganz andere Art und Weise einzuspinnen, nicht nur droht, sondern im Begriff ist, dies auch zu tun. Fluch und Segen. Joachim Witt, Goldener Reiter, die Flut, ist einer der großen Popkünstler Deutschlands. Das Feuilleton beäugt sein Schaffen skeptisch. Der Hamburger Musiker gilt als irgendwie rechts, obwohl er sich immer als Linker verstand. Seit über 50 Jahren steht Witt auf der Bühne. Heute spielt der Kultsänger, bekannt als Vertreter der neuen deutschen Härte, gerne in Kirchen. Eine Begegnung, ein Interview, aufgeschrieben von unserem Kollegen Alexander Grau. Dies noch ein paar weitere Aspekte unserer Weltwoche-Ausgabe, die ja eben, ich sage nicht maximal invasiv, jetzt in die deutsche Innenpolitik sich einmischt. Das wäre vielleicht auch aus Schweizer Sicht etwas anmaßend, aber wir versuchen natürlich auch mit Blick auf Deutschland das Grundsätzliche zu fassen und vor allem auch den schweizerischen Blick auf die internationale Lage walten zu lassen, unter hoffentlich Berücksichtigung aller oder zumindest sehr vieler relevanter Stimmen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Wir melden uns zurück. Seien Sie gespannt. Das Interview mit dem Historiker, dem konservativen Historiker Karl-Heinz Weissmann, dürften wir an diesem Wochenende aufschalten. Mein Kollege Roman Zeller war auch alles andere als untätig. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Beiträgen am Start und auch gedruckt, lesend. Worte setzen ins Bild, dürfen wir nie vergessen. Die geschriebene Sprache ist nach wie vor das präziseste Instrument zur Beschreibung der Wirklichkeit. Nicht das gesprochene Wort und sicherlich auch nicht das Bild. Ihnen allen ein schönes Wochenende, eine trotz allem friedliche und auch ja, versöhnliche Zeit in eben aufgewühlten, aufgekratzten und sehr ja auch ballistisch kriegerischen Zeiten.